Mein Grossvater hat Demenz. Kann ich das von ihm erben? Das ist eine Frage, die mir so oder ganz ähnlich fast bei jeder Schulung gestellt wird. Und darum gerade als erste Info: Demenz ist grundsätzlich keine Erbkrankheit. Aber unsere Gene sind ein wichtiges Puzzleteil und darum hören wir heute ganz genau an, was das heisst. Christine Evert, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Guten Tag, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Du bist leitende Ärztin am Felix-Platter-Spital, Fachärztin für Neurologie und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Alterspsychiatrie und sehr oft konfrontiert bei deinen Beratungen mit Menschen mit Demenz und deren Angehörigen mit dem Thema Vererbung. In einem Satz, was heisst Genetik und Demenz?
Ja, da brauche ich eigentlich gar nicht einen ganzen Satz, sondern nur ein Stichwort: selten. Sehr selten kommt das vor.
In dieser Folge reden wir über Vererbung, Genetik, Tests und ob und wie die eingesetzt werden können und sollten. Ich bin Judith Kronbach, Expertin für Demenz. Das ist «Kopfsache nachgefragt», die Sonderstaffel von Alzheimer Schweiz. Mit dem Fokus, was beschäftigt vor allem Angehörige von Menschen mit Demenz. Dazu lassen wir betroffene Menschen zu Wort kommen, mit ihren Geschichten und diskutieren mit einer Fachperson und suchen nach Antworten. Nach dem Podcast könnt ihr das Gespräch weiterführen über die neue Community-Seite von Alzheimer Schweiz unter alz.ch/community. Das ist Folge 8. Bevor wir Christine Evert hören, gehen wir zu der Agnes. Ihr Mann hat mit schon 54 Demenzdiagnosen bekommen. Und Agnes erzählt uns, wie sie damit umgeht und vor allem, weil sie noch 3 schulpflichtige Kinder haben und weil sie in der Familie sehr viele Menschen haben, die an einer Demenz erkrankt sind. Aber ein Gentest kommt für Agnes im Moment nicht in Frage. Im Rahmen von eurer Familie kannst du ganz kurz erzählen, was deine Familie mit Demenz zu tun hat.
Meine unmittelbare Familie ist betroffen, weil mein Mann eine Frühdemenz hat, die mit 54 festgestellt worden ist. Seine Mutter, meine Schwiegermutter, ist auch mit Alzheimer gestorben. Ihre Mutter hat auch schon Demenz gehabt. Auf meiner Seite ist es, meine Mutter hat eine Schwester gehabt mit Alzheimer. Mein Vater hatte Demenz, mein Grossvater hatte Demenz gehabt. Und 3 von den 6 Geschwistern von meinem Vater sind auch mit einer Demenz dann schlussendlich gestorben.
Also Tante und Onkel, die auch an einer Demenz erkrankt sind und daran gestorben sind. Ganz bald die Ladung von dieser Krankheit. Wie erlebst du die erste Zeit oder wo hast du gemerkt, da verändert sich mein Mann? Er ist 54, mitten im Leben. Wo hat er sich verändert? Was hat es für Zeichen gegeben?
Mein Mann war in einer Kaderstelle und ist viel gereist und ist teilweise sehr müde nach Hause gekommen. Und ich habe einfach gemerkt, er hat teilweise nach Wörtern gesucht. Er hat gleich tönende Wörter miteinander verwechselt, wo ich dann gefunden habe, das geht gar nicht. Er war vorher so klar in seiner Kommunikation. Und das ist mir dann aufgefallen, dass das einfach irgendwie nicht sein kann.
Und hast du als erstes an eine Demenz gedacht?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe eher so irgendwie an eine Depression, an ein Burnout oder irgendwie einfach Überbelastung von seinem Job. Und wir haben auch noch kleine Kinder gehabt, 3. Da ist immer etwas gelaufen und die Erholung ist wahrscheinlich auch ein bisschen, da haben wir nicht so geschaut drauf. Und von dem her gesehen, habe ich mir das irgendwie erklärt. Und trotzdem habe ich gesagt, aber ich möchte gerne wissen, was ist.
Und dann haben wir eine Testung gemacht, oder? Ist das noch nicht im Vordergrund gestanden?
Also ich habe natürlich zuerst versucht, die Familie zu befragen. Findet ihr auch, dass er sich verändert hat oder seine Wörter anders wählt? Und alle haben mir gesagt, nein, alles ganz normal. Und dann habe ich meine Schwägerin gefragt, die Ergotherapeutin ist. Und sie hat dann das auch ein bisschen beobachtet und hat dann aber schlussendlich gesagt, weißt, wenn du das Gefühl hast, es ist etwas, dann ist etwas. abklären. Und sie hat uns dann auch den Neurologen gegeben, wo sie gesagt hat, der sei wirklich ein guter.
Und wenn du vorhin noch von diesen Wörtern erzählt hast, dass er die anders gebraucht hat, das hat ja noch gar nichts mit der Vergesslichkeit zu tun.
Vergesslichkeit ist bei ihm wirklich erst ja, 4-5 Jahre später gekommen. Aber einfach so die Kurzzeitgeschichte. Wenn ich am Abend gesagt habe, gell, morgen gehst du zum Coiffeur um 11 Uhr, dann ist am nächsten Morgen beim Zmorgen, wenn ich sage, du, am 11 Uhr, gell, musst du dann zum Coiffeur. Was? Nein, das habe ich nicht gewusst. Also das ist erst viel später gekommen.
Und jetzt, wenn wir so über Genetik reden, habt ihr in der Familie, irgendjemand in der Familie gefunden, jetzt ist es Zeit, dass wir uns abklären lassen, dass wir, ob wir betroffen sind von einer Demenz?
Also wir haben das natürlich schwer besprochen innerhalb von unserer eigenen Familie, weil ich natürlich eben die drei Kinder auch irgendwie ein bisschen schützen wollte. Handkehrum habe ich alles, was ich gelesen habe, und ich habe mir wirklich ganz viele Studien habe ich mir zusammengeholt von Amerika, von Frankreich, von Deutschland, habe alles gelesen, was irgendwie möglich ist über die Frühdemenz. Und dort ist niemand irgendwie auch nur ein kleiner Zweifel gekommen, dass es eine genetische Komponente haben könnte. Also nicht nachgewiesen. Und dann habe ich für unsere Familie gesagt, wir machen das nicht. Handkehrum, die Schwester von meinem Mann, meine Schwägerin, sie hat das abklären lassen, weil ihre Mutter mit Alzheimer, ihre Großmutter mit Demenz und ihre Brüder mit einer Demenz lebt oder gelebt haben. Und durch das sie sehr, sehr verunsichert ist.
Jetzt in der Familie, du hast vorhin gesagt, du hast entschieden für deine Kinder, dass ihr das im Moment nicht macht. Haben sie Angst geäussert, der Vererbung noch?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Sie sehen auch ihren Grossvater jetzt mit Demenz wirklich am Ende des Lebens. Auch das macht ihnen keine Angst, weil sie leben ja damit.
Das heisst, ihr tabuisiert das nicht in der Familie?
Überhaupt nicht. Wir reden da wirklich sehr frei darüber. Wir reden auch sehr frei darüber, was bei meinem Mann je länger, je weniger geht und was er für Rückschritte macht, auch im täglichen Leben vor allem. Also meine Kinder kommen und sagen, Mami, hast du gemerkt, das geht nicht mehr gut? Hast du gemerkt, dort hat er Mühe, dort müssen wir unterstützen? Reisen allein geht nicht mehr, das müssen wir immer dabei sein. Und wir wissen eigentlich, was wir machen müssen. Und durch das kommen die Fragen auch einfach auf, wenn sie aufkommen, wenn es gerade passiert. Und ich glaube nicht, dass eins der Kinder irgendwelche Zweifel hat, dass sie eben gleich könnte irgendetwas mittragen. Ich glaube, sie haben ein bisschen Gabe, um zu sagen, ja, das leben wir jetzt, aber das passiert mir nicht unbedingt.
Die Frage ist ja auch immer, was bringt so einen Test in der frühen Zeit? Hast du dich da damit auseinandergesetzt?
Also ich befasse mich natürlich mit sehr vielen Sachen. Also ich schaue auch immer in die Alzheimer-Vereinigung rein, was hat es dort wieder geschrieben. Und wenn ich dann einmal wieder höre, da hat es wieder ein Alzheimer-Medikament, das kommt, oder da hat es wieder das neueste Test, das man mit Bluttest könnte abklären. Ich denke mir immer, was würde ich überhaupt machen mit dem Wissen, dass ich jetzt Trägerin bin. Und ich glaube, ich verschliesse dort aktiv auch ein bisschen die Augen und sage, solange es nicht wirklich hieb- und stichfeste Analysen und Diagnosemittel gibt, würde ich jedem der Kinder immer sagen, hört auf, das braucht ihr jetzt wirklich nicht. Das ist für uns eine klare Sache. Das Leben gibt keine Versicherung fürs Leben. Wir können gerade so gut an irgendwelchen Brustkrebs, Prostatakrebs, man kann ganz viele Sachen kann man, sterben. Wir haben auch Freunde, die sehr früh gestorben sind an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und ich habe meinem Mann immer gesagt, weisst, eigentlich haben wir es gut mit dieser Diagnose. Wir haben Zeit, diese Sachen noch zu klären und zu machen, die wir im Leben haben wollen machen. Und wir haben Zeit zum Reden miteinander und zum Abschied nehmen. Und eigentlich ist das eine schöne Geschichte. Man muss es einfach positiv sehen.
Und im Moment leben. Danke vielmals, Agnes, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Christine, Agnes betont ganz fest, dass sie keinen Test machen lässt und dass sie das auch ihrem Kind nicht empfiehlt. Und dass sie der Meinung ist, dass die Tests, die es bis jetzt gibt, nicht aussagekräftig sind. Was ist deine fachliche Einschätzung dazu?
Also einerseits kann ich das gut verstehen, dass sie jetzt keinen Test machen lassen möchte, eben weil sie ja auch noch minderjährige Kinder hat. Und das kann man gut nachvollziehen. Die sind noch sehr jung. Was machen die jetzt, wenn sie einen Gentest machen lassen und festgestellt wird, ja, das ist jetzt eine monogenetische Form von Alzheimer und sehr wahrscheinlich wirst du dann auch recht früh erkranken an Alzheimer. Das kann natürlich dann auch die Lebensqualität sehr negativ beeinflussen. Was man machen könnte, ich habe jetzt gehört, es gibt doch einige Familienmitglieder auch mit einer Demenz. Man kann ein sogenanntes Genogramm erstellen, wo man mal genau schaut über 3 Generationen mindestens, wer ist jetzt wirklich alles erkrankt und auch in welchem Alter erkrankt. Und da kann man dann auch schon so ein bisschen dran ablesen, ist da jetzt wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass es eine monogenetische Vererbung ist, ist die wirklich gegeben? Es war ja von dem Vater, von der Mutter die Rede. Also das klingt jetzt alles eher auch nach einer Erkrankung, die erst später stattgefunden hat. Also nicht in so jungen Jahren, wie es jetzt bei ihrem Mann der Fall ist.
Da müsste man vielleicht schnell zwischengreifen. Was heißt monogenetisch?
Monogenetisch bedeutet, dass eine autosomal dominante Vererbung stattfindet. Und das wiederum bedeutet, dass es wirklich determiniert ist, also dass man, wenn man Genträger ist, dass mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit man tatsächlich auch erkranken wird.
Du hast vorhin ein Genogramm angesprochen und dort aus Alter mit reingenommen. Spielt das Alter eine grosse Rolle?
Das Alter spielt eine sehr große Rolle, weil das Alter der größte Risikofaktor ist für das Erkranken an einer Demenz nach diesen genetischen Faktoren. Das bedeutet, wenn jemand in einem höheren Alter erkrankt an einer Demenz, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das eben keine genetische Form ist.
Ah, und darum das Genogramm, weil je mehr Leute aus meiner Familie oder jetzt bei der Agnes sehr alt an Demenz erkrankt sind, dass die Chance grösser ist, dass sie das Gen nicht in sich tragen.
Genau.
Das heisst, wenn ein älterer Teil erkrankt ist, bedeutet das nicht automatisch, dass das Gen bedingt weitergegeben wird.
Genau.
Und gibt es da Unterschied zwischen den Risikobewertungen von den verschiedenen Demenzformen?
Ja, das gibt es. Also bei der häufigsten Demenzform, das ist ja die Alzheimer-Demenz, weiß man, dass diese monogenetischen Vererbungen, dass das wirklich nur 1% von allen Erkrankungen ausmacht. Also es ist ein sehr, sehr geringer Teil. Bei anderen Demenzformen, zum Beispiel bei der frontotemporalen Demenz, ist es so, dass die zwar sehr selten ist.
Also die frontotemporale Demenz ist seltener.
Genau, die ist deutlich seltener als die Alzheimer-Demenz.
Das haben wir übrigens kurz Alzheimer-Demenz in der Folge 1 besprochen und frontotemporal in der Folge 3.
Da ist es dann so, dass wenn man an einer frontotemporalen Demenz erkrankt ist, dass die Wahrscheinlichkeit mit 30-50% tatsächlich gegeben ist, dass da eine monogenetische Variante dahinter steckt.
Also eigentlich bei der Alzheimer wirklich ein kleiner Prozent. Du hast gesagt 1%, bei der frontotemporalen Demenz sehr viel häufiger. Aber die frontotemporale Demenz ist an sich viel weniger ausbreitet als die Alzheimer-Demenz.
Ja, so ist es.
Gibt es noch andere genetische Faktoren, die eine Demenz beeinflussen?
Ja, es gibt dann die sogenannten polygenetischen Faktoren. Da ist es so, dass einzelne Sequenzen von einem Gen quasi die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man an einer Demenz erkrankt. Das ist aber nicht gesichert und klar vorgegeben. Das ist zum Beispiel das APOE4-Allel. Das hört man öfter mal. Und wenn man Träger von diesem APOE4-Allel ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an einer Alzheimer-Demenz erkrankt, größer. Aber es ist eben nicht sicher.
Das heisst, ich kann Träger sein, aber da ist nicht sicher, dass die Krankheit dann ausbricht.
Genau, weil da dann auch wieder dieser Altersaspekt mit hineinspielt. Also es kann sein, dass ich gar nicht in das Alter komme, wo es dann letztendlich zur Demenz gekommen wäre. Und es ist so, dass wenn man Träger ist von nur einem ApoE4, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken, um das 3- bis 4-fache. Und wenn man jetzt 2 Allele hat, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, um das etwa 8- bis 12-fache an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken. Und um das Ganze vielleicht so ein bisschen einordnen zu können, in der Schweiz sind von der Bevölkerung etwa 25-30% der Menschen Träger von einem solchen Allel und es sind nur 2% homozygot. Das heißt, sie haben diese beiden Allele, also haben quasi von Vater und von der Mutter so ein ApoE4 geerbt. Und sind dann quasi doppelt damit ausgerüstet und haben dann eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken. Aber es ist eben nicht sicher. Sie müssen nicht dran erkranken. Und es gibt Leute, die bekommen eine Alzheimer-Demenz und sind nicht Träger dieses Allels.
Also das bringt uns wirklich gerade zur Testung. Und zwar gibt es in der Schweiz Gentests. Und wie werden die Tests gemacht?
Ja, also es gibt Gentests. Es gibt einmal die Testungen von speziellen Genen, die man erkannt hat, also wo dann letztendlich solche Mutationen liegen, die dafür sorgen, dass eine Alzheimer-Demenz, also eine monogenetische Form, dann auch klinisch wird im Verlauf des Lebens.
Und das mache ich durch einen Bluttest?
Das kann man durch einen Bluttest machen, genau. Häufig ist es ja so, ich habe ja schon von so einem Genogramm auch gesprochen, also man schaut dann eben, wie ist der Hintergrund der Leute, wo kommen sie her, was ist jetzt das Wahrscheinlichste und dann kann man genau diese Genorte auch sich anschauen. Man kann aber auch gerade alles machen, was dann viel teurer ist und viel länger dauert und letztendlich nicht so effektiv ist.
Wenn wir jetzt ganz praktisch sind, so wie bei der Agnes ihrer Familie, sie haben viele Menschen, die an Demenz erkrankt sind, in verschiedenen Altersgruppen, wenn sie zu dir in die Beratung kommen. Dann wirst du zuerst ein Genogramm machen.
Ja.
Und wenn das Genogramm Auffälligkeiten zeigt und Sie möchten gerne die Gentests machen, dann würden wir die Gentests anhand von einer Blutanalyse machen. Wo mache ich die? Kann das jeder Hausarzt machen?
Nein, da sind sich eigentlich auch sämtliche Fachgesellschaften einig, dass es sehr, sehr wichtig ist, da auch nochmal eine genetische Beratung vorauszuschicken.
Was heißt eine genetische Beratung? Was stelle ich mir darunter vor?
Institute für medizinische Genetik oder Humangenetik, das sind Institute oder auch Kliniken, die in der Regel universitären Zentren angegliedert sind. Und die sind dann auch besonders geschult und können wirklich auch genau auf den Fall hin beraten, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, was sind die Auswirkungen. Also sie können im Grunde dann auch schon gerade nicht nur das Genetische, sondern auch das Psychosoziale mit beraten und wissen auch dann gut, wer kann das dann noch begleiten, gegebenenfalls eben mit psychologischer Begleitung, je nachdem, was dann eben auch rauskommt bei den Tests. Also die sind nicht spezialisiert jetzt auf genetische Beratung für Demenz. Es gibt ja noch sehr viele andere genetische Erkrankungen und können im Grunde sehr, sehr gut dann auf die Ängste und Sorgen auch eingehen und alle genetischen Fragen gut beantworten.
Das heißt, so ein Gentest wird nicht einfach beim Hausarzt gemacht, sondern in einer Fachklinik, wo sehr interdisziplinär geschafft wird, mit verschiedenen Berufsgruppen. Du hast vorhin die psychiatrische Betreuung oder psychologische Betreuung angesprochen. Dort ist es ja auch eine sehr ethische Frage, wem tut man so einen Gentest überhaupt empfehlen?
Da kommt es im Grunde auch sehr darauf an, wie der Einzelne dazu steht. Das merkt man ja auch schon. Also ich muss jetzt ja keinen drängen, der eigentlich da sehr ambivalent ist und es eher nicht so möchte. In dieser Familie zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass jetzt die Kinder, die das so miterleben im schulpflichtigen Alter, wie der Vater jung an einer Demenz erkrankt ist und vielleicht befassen die sich dann auch damit später ein bisschen intensiver und überlegen, bevor sie eine Familie gründen, ja, jetzt will ich es vielleicht doch ganz gerne wissen. ob ich das Gen in mir trage, ob ich es weitergeben kann an meine Kinder, weil sonst würde ich vielleicht lieber auf Nachwuchs verzichten. Und das wäre dann zum Beispiel ja eine gute Begründung für so einen Test. Und dann wird das eben auch nochmal in der genetischen Beratung genauer eruiert.
Was kann ich tun, um den Verlauf rauszuzögern, wenn ich genetisch betroffen bin? Gibt es da etwas, was ich selber machen kann?
Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die beeinflussbar sind. Was eben nicht beeinflussbar ist, ist einmal diese Monogenetik, auch das Polygenetische, auch das Geschlecht. Frauen erkranken häufiger an der Alzheimer-Demenz als Männer. Dann gibt es aber so Dinge wie, also ich zähle jetzt mal andere Risikofaktoren noch auf. Das wäre einmal niedrige Schulbildung ist ein Risikofaktor. Schlecht sehen, schlecht hören sind Risikofaktoren. Depression ist ein Risikofaktor. Es gibt viele Risikofaktoren, die auch das kardiovaskuläre Risiko insgesamt steigern. Das sind dann auch Risiken für eine Demenz. Zum Beispiel Rauchen, hoher Cholesterinspiegel. Und wenn ich mich auf diese Risikofaktoren fokussiere und schaue, dass ich die möglichst minimiere, da kann ich sehr viel mit erreichen. Also die letzte Studie hat ergeben, dass allein also diese 14 Risikofaktoren, die man verändern kann, dass die wirklich bis zu 45% ausmachen. Und damit kann ich dann meine sogenannte kognitive Reservekapazität verbessern, also erhöhen. Und kognitive Reservekapazität bedeutet, dass ich, obwohl die Alzheimer-Krankheit schon in mir steckt, sie aber nicht zur klinischen Ausprägung kommt, dass da diese Zeit einfach verlängert wird.
Genau, weil ich die kognitive Reserve, das finde ich ganz ein schönes Wort, oder? Reserven, also die letzte Kraft, die man hat. Oder eben ganz viel kognitive, das heisst geistige Möglichkeiten zum Kompensieren, zum auch meine Defizite kompensieren, also Sachen, die ich nicht mehr so gut kann, dass ich durch die Reserve, die ich mir angeeignet habe, im Laufe von meinem Leben, auf die ich zurückgreifen kann. So wie ein Notfallpäckchen im Rucksack.
Genau.
Die Gentests, die bringen ja so Vor- und Nachteile. Und für Angehörige wie auch für Betroffene. Und grundsätzlich, ist das sinnvoll, so einen Test zu machen oder ist es nicht sinnvoll?
Ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein sagen. Das kommt sehr auf die Person an und auch auf die Lebenssituation dieser Person. Eben wenn man einfach die Sicherheit möchte und wenn man dann halt auch gerne das Leben noch selbst in der Hand haben möchte und dann sich vorbereiten möchte und das alles gut planen möchte, dann im Grunde um das Wissen, dass man ja mehr und mehr an Autonomie verliert, diese Autonomie quasi vorziehen möchte. Also dass man schon so ein bisschen den Ablauf des Lebens, wie es sich dann gestalten wird, wenn man an einer Demenz erkrankt ist, wenn man das vorbestimmen möchte, dann ist es sicherlich gut, wenn man das weiß. Da geht es aber auch um die monogenetischen Formen, wo es halt mit einer sehr großen Sicherheit tatsächlich dann auch zu einer klinischen Demenz kommt.
Jetzt noch die letzte Frage, Christine. Wenn man einen Gentest machen lässt, wer übernimmt die Kosten? Muss ich die privat tragen oder zahlt das die Krankenkasse?
Ja, also in der Theorie zahlt das die Krankenkasse. Es ist im Leistungskatalog mit enthalten. Aber praktisch sieht das manchmal ein bisschen anders aus, ist manchmal schwierig. Da sollte man auf alle Fälle im Vorfeld eine Kostengutsprache einholen. Aber auch da unterstützen dann die entsprechenden Stationen, also die Memory Clinic oder auch dann nachher das Institut für medizinische Genetik, dass sie dann die Kostengutsprache für Beratung und auch Testung gerade einholen, damit das gesichert ist. Das betrifft die monogenetischen Formen, die polygenetischen Formen. Also wenn man jetzt wissen will, ApoE4, bin ich da Träger, habe ich ein Allel, habe ich zwei, Das muss man in aller Regel selber bezahlen. Kann sein, dass es die eine oder andere Kasse gibt, die da kulant ist und wo man dann doch eine Kostengutsprache bekommt. Also man sollte es auf alle Fälle anfragen, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann recht gering, dass es die Kasse übernimmt.
Das heisst, zusammengefasst, zahlen muss man einen Teil selber, sollte das unbedingt vorher abklären. Aber die Möglichkeit, dass ich genetisch bedingt eine Demenz bekomme, ist relativ klein.
Ja, genau so ist das.
Danke vielmals, Christine, für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Das ist «Kopfsache nachgefragt» zusammen mit Alzheimer Schweiz. Ihr könnt jetzt Christine Evert eure Fragen stellen und euch mit anderen Angehörigen vernetzen. Und das auf der Community-Seite von Alzheimer Schweiz unter alz.ch/community. Den Link findet ihr in den Folgebeschreibungen. Das war es für heute bei der letzten Folge von unserer Sonderstaffel «Kopfsache nachgefragt». Danke vielmals, sind ihr dabei gewesen. Schon in 2 Wochen startet man in die 3. Staffel und wir freuen uns ganz besonders. Mit dem Alex Blunschi haben wir einen neuen Co-Host mit im Team. Es erwartet euch viel spannende Themen rund um Demenz und los geht's mit dem Thema, das uns alle betrifft, und zwar die Ernährung. Die Ernährung im Rahmen der Demenz, also unbedingt dranbleiben. Mehr Infos und alle Episoden findet ihr unter kopfsach-podcast.ch.